Stefanie, dir war es ein Anliegen, über dieses Thema mal im Podcast zu sprechen. Warum?
Dieses Thema ist gerade in aller Munde. Und so aus meiner Arbeitssicht und aus meiner energetischen Sicht auf das Leben und auf ja auch das Sterben und was danach mit uns geschieht, bringt das, glaube ich, nochmal eine ganz neue Perspektive. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielen Menschen auch nochmal hilft, eine neue Sichtweise einzunehmen.
Ich würde wahrscheinlich jetzt denken, wenn ich uns zuhören würde, was ich ja irgendwie auch tue, während ich rede, aber wenn ich so neutraler Zuhörer wäre, würde ich denken, ja, interessiert mich nicht, weit weg, ne? Das ist ja gerade das Problem, warum es so wenige, oder nicht das Problem, dann ist es schon gewertet, das ist ja der Grund, warum es so wenige Spenderorgane gibt, weil die Menschen sich schlicht nicht damit auseinandersetzen, bevor es zu spät ist, ne? Also im Prinzip bin ich in der perfekten Situation, mir Gedanken drüber zu machen. Wie stehst du denn dazu? Also beschäftigt dich das Thema sehr?
Auf jeden Fall beschäftigt mich das sehr. Ich werde das ja auch häufig gefragt, also es ist ja auch oftmals Thema in Beratungen oder eben auch in Seminaren, dass wir darüber sprechen.
Und was sind denn dann die Fragen? Was treibt die Leute um?
Dass sie sich da tatsächlich erstmal so ein Bild von machen wollen. Ich glaube mal grundsätzlich ist ja, da kommen ja so, oder da werden ja sehr viele verschiedene Themen in einen Topf gekippt und vermischt. Und es geht ja dann auch darum, um diese Frage, ist man sehr unsozial, wenn man nicht seine Organe hergibt, weil man braucht sie ja schließlich nicht mehr, so ganz platt. Und das ist für viele, glaube ich, ein bewegender Grund, dass sie sich schlecht fühlen, vielleicht sich schon Gedanken drüber gemacht haben, aber trotzdem das Gefühl haben, ich möchte nicht meine Organe hergeben und dadurch so einen Gewissenskonflikt kriegen, dass sie vielleicht unsozial sind oder vielleicht irgendwie doch noch nicht so richtig sich das durchdacht haben. Und das sind ja oft die Fragen, was passiert denn damit? Ne? Also was ist mit mir, wenn mein Körper tot ist? Das gehört ja so an erste Stelle da. Das gehört da ja auch rein.
Ja? Es kommt und ja dann noch die Paranoia dazu mit, was, wenn mir meine Organe entnommen werden und ich noch nicht ganz tot bin? Da kann man sich ja auch in schlimme Fantasien reinsteigern. Ne?
Auf jeden Fall. Und das gibt ja auch viele Berichte darüber, wo diese Grenzbereiche eben aus den verschiedenen Erfahrungsebenen dann auch natürlich aufgeschrieben sind oder erzählt werden. Und das macht einem ja dann schon auch so ein bisschen Angst, dass man so gar nicht genau weiß, was da ist. Was zum Beispiel in diese Gedanken reingehört, ist tatsächlich, dass in der Schweiz nach diesen ganzen Gerüchten, dass Organe ja dann vielleicht entnommen werden, wenn man noch gar nicht richtig tot ist, weil man dieses richtig Totsein natürlich erstmal definieren muss und erstmal auch ja festlegen muss natürlich, wann das passieren kann. Und in der Schweiz ist es so, was ich jetzt mitbekommen habe, dass tatsächlich bei der Organentnahme eine Narkose gemacht wird. Und das ist ja irgendwie schon so verdreht in sich, ja. Also wenn ich tot bin, brauche ich keine Narkose. Und wenn ich nicht tot bin, dürfte ich eigentlich keine Organe entnommen kriegen. Also irgendwie ist das ein bisschen, finde ich ein bisschen schwierig, dieses Thema. Ne? Und das hat mich auch nochmal ganz komisch berührt, wo ich gedacht habe, okay, warum brauche ich eine Narkose? Ja, das ist mir nicht so klar. Aber es gibt eben wirklich einige Fälle, in denen sich die vermeintlich Gestorbenen, nachweislich Gestorbenen, sich aufsetzen, sich wehren oder schreien. Also da gibt es die interessantesten Berichte drüber. Und das ist natürlich das, was den Leuten Angst macht, was die lesen und hören, hey, vielleicht, was passiert da mit mir? Und sowas sind dann Fragen, die wir versuchen zu erörtern. Und da sind meine Ansichten natürlich aus der energetischen Sicht auf den Menschen und auch auf das Sein des Menschen und den Tod des Menschen, glaube ich, ganz interessant. Ja.
Was ist denn deine Antwort auf die Frage, Stefanie, wann ist ein Mensch tot? Wenn er sich nicht mehr aufsetzt und keine Narkose braucht, um ihm die Organe zu geben.
Das auf jeden Fall. Aber für mich ist ja so der Hintergrund der, da fange ich jetzt erstmal beim Lebensanfang an, dass ja tatsächlich für mich das ein Zusammenspiel von Seele, Geist und Körper ist, warum überhaupt ein Körper entstehen kann, dass da eine geistige, spirituelle Ebene ist, die uns durchlebt, durchwebt. Und das definiert, was wir dann hinterher an Körper haben oder was wir als Körper erleben. Und da sind wir ja für mich eben ein Zusammenspiel, eine Symbiose, ja, kann man so sagen. Mhm. Und dieser Körper, der ist genau so geschaffen, wie ich eben ticke, als geistiges Wesen oder als Seele. Die gehört zu mir, diese Ebene hier, diese körperliche Ebene. Die durchdringe ich, die hat mein Schwingungsfeld, die ist meine Schwingung. Ja. Und wenn sich dieses Feld dann am Ende des Lebens wieder aus meinem Körper rauszieht, das tue ich natürlich auch immer, wenn ich schlafe, da tut es das fast, da bleibt so ein bisschen noch im Körper ja drin. Aber wenn ich dann sterbe, zieht sich ja dieses seelische Feld wieder aus meinem Körper raus oder diese energetische Ebene. Und dann ist der Körper nur noch Materie. Und dann wäre ich dann tot, wenn sich das ganz rausgezogen hat. Mhm. Also dann ist der Körper sehr schnell, wie wir das so kennen, auch von Bakterien, Viren von Pilzen von der Erde wieder aufgenommen. Also dass es eigentlich nur noch Materie ist, die zerfällt sehr schnell dann wieder zu Erde und Staub. Ja? Also wenn wir das so haben oder wird aufgelöst. Mhm. Und das ist natürlich ein Zustand, wo wir erstmal den als tot bezeichnen würden und dann aber auch ja, irgendwie in einem Zustand sind, den wir, wo wir uns mit dem allen, mit der Restmaterie wieder verbunden fühlen können oder eben nicht mehr fühlen, aber sind. Ja.
Was macht es mit uns, wenn unser ganzer Körper sich irgendwie mit Würmern und Restmaterie verbindet und ein Herz irgendwo weiterschlägt?
Das ist genau das Problem. Das ist natürlich genau die Frage. Und das ist dann zum Beispiel, wenn du spirituell oder energetisch darauf guckst, mit einem großen Fragezeichen versehen, dass du einfach sagen oder fühlen kannst, auch das ist mein Herz, das war ich lebenslang, da habe ich alle meine Gefühle, alles ist darüber, hat darüber getickt und hat darüber geschlagen. Und wenn ich jetzt da nicht mehr leben sollte, wird dieses Organ an jemand anders weitergegeben. Und interessanterweise gibt es da zum Beispiel sehr viel interessante Forschung auch zu, dass gerade diese Verpflanzung des Herzens genau dieses Energetische auch mit weitergibt. Ja, dass also Phänomene auftreten, dass jemand, der ein Herz eingepflanzt bekommen hat, tatsächlich die Gefühle des Verstorbenen noch hat. Oder es ist sogar ein spektakulärer Fall aus England bekannt, dass man tatsächlich nach jemand, der ermordet wurde und dessen Herz verpflanzt wurde, der durch die Bilder, die derjenige, der dieses Herz bekommen hat dann und in seinen Träumen gesehen hat, aber auch in der Realität immer stärker wahrnehmen konnte, dass derjenige dann aus diesen Bildern heraus sogar den Mörder von dem Herzspender finden konnte. Mhm. Ja? Also da ist ja was, da ist ja mehr als dieses Organ. Das ist ja eben nicht nur eine Mechanik, die da eingesetzt wird, eine Pumpe oder sowas, sondern da steckt ja mehr drin. Und das ist auch das, was die Leute, glaube ich, so ängstlich macht und gruseln lässt so ein bisschen. Ja? Wenn man denkt, das ist ja nicht nur so ein Ersatzteil, ja, was ich austausche, sondern da steckt ja wirklich mehr drin und da steckt was ganz Persönliches von mir drin. Was es dann ja auch so schwierig macht oder sehr, sehr immer noch schwer macht, auch wenn es dann eingepflanzt wird, dass man unfassbar viele Medikamente braucht, dass das überhaupt behalten wird, das Organ. Ja? Also das, und dass es natürlich auch so ist, wenn das jung verpflanzt wird, dass man damit rechnen muss, dass man in einer gewissen Zeit dann nochmal ein Organ braucht. Also es ist nichts, was lebenslänglich hält, sondern nach einigen Jahren braucht man eigentlich wieder ein Spenderorgan, damit es weitergehen kann. Also das ist nicht eben dieses Ersatzteil kann eine begrenzte Zeit wirken, ja, aber dann ist es auch irgendwann wieder ausgebraucht und aufgebraucht. Und das sind alles so Gedanken, die einem, glaube ich, da, wenn man sich da mal intensiver mit beschäftigt, wirklich ordentlich erstmal ja, ein bisschen gruseln auch lassen und Angst haben lassen. Ne?
Ich merke immer, ich erkenne die Themen, die dir wichtig sind, daran, dass ich nicht zu Wort komme. Wir springen einige Minuten zurück, als ich eine Zwischenfrage stellen wollte. Nee, aber was haben denn rationale Wissenschaftler für eine Erklärung für diese Mordaufklärung gefunden?
Das weiß ich nicht. Das habe ich nicht gelesen. Okay. Ich habe ja nur diese Berichte gelesen und einfach festgestellt, oder wie, also für mich ist das überhaupt gar nicht erklärungsbedürftig, ja, für mich ist es logisch. Und also es gibt da schon Phänomene, dass man jetzt nicht so spektakulär wie diesem Fall in England, aber dass es zum Beispiel Leute gibt, die sagen, ich habe niemals Pommes mit Currywurst gegessen, ja. Und nach dieser Herzverpflanzung hatte ich auf einmal Lust auf sowas, ja. Also dass man solche banalen Sachen
das
hatte.
Das Beispiel kenne ich auch, ja, mit Hähnchen gibt es.
Ja, ne? Und da gibt es verschiedene Phänomene, wo man so sagen muss, okay, was ist denn das jetzt für eine Nummer? Ja? Also dass sich da tatsächlich was verändert auch. Und ich glaube, wissenschaftliche Erklärungen werden immer könnte ich mir vorstellen, einfach über die Neuronen, übers Gehirn gemacht. Ne? Also dass man natürlich sagt, da gibt es bestimmte Reaktionen, bestimmte Hormonausschüttungen und sowas. Also auch selbst das Aufsitzen im Todesfall, ja, also wenn man entnommen wird, selbst das kann man erklären, ja, also auf neuronaler Ebene. Aber für mich ist es ganz anders zu betrachten. Ja? Also das ist ja nochmal ganz anderes, dass wir einfach als menschliche Wesen nicht nur ein austauschbares Ding sind, Gerät sind oder eine Maschine sind, ja, wo wir sagen können, ach, da fehlt das Gelenk, machen wir es rein, ist wieder gut. Ja. Und da das Interessante, um da jetzt mal nochmal auszuholen, finde ich zum Beispiel auch, wenn dass ich feststelle, ich habe ja viele Menschen, die mit solchen Themen auch zu mir kommen, wenn jetzt nicht unbedingt ein Organ verpflanzt war, habe ich aber auch schon, sondern auch wenn jetzt zum Beispiel künstliche Gelenke eingesetzt werden oder Linsen ins Auge eingesetzt werden, also diese ganzen Ersatzteile, die wir so auch mechanisch einsetzen, von der Mechanik her einsetzen können, da stelle ich einfach sehr, sehr interessanterweise fest, dass der Mensch dann zwar wieder vielleicht sehen kann oder wieder laufen kann, weil seine Hüften wieder gehen oder seine Knie, ja, aber dass die energetischen Themen, die Lebensthemen oder die Thematik, die hinter diesem kranken Organ stand, die ist nicht aufgearbeitet und damit geht es den Leuten oft gar nicht so gut, ja. Also die sehen dann, um jetzt mal bei den Linsen zu bleiben im Auge, du hast vielleicht eine Linsentrübung, kriegst eine neue Linse eingesetzt. Aber diese Linsentrübung hast du ja, weil du bestimmte Dinge im Leben nicht sehen sollst, willst, kannst, ja, wie auch immer. Wenn du jetzt einfach nur wieder eine Linse hast, die dich sehen macht, aber du siehst diese Dinge, die du nicht sehen sollst, die belasten dich psychisch total, du wirst da nicht mit fertig. Ja? Oder wenn du mit dem Hören das hier überlegst. Es gibt natürlich Hörgeräte, die dir alles wieder möglich, fast alles wieder möglich machen, ja? Aber du willst ja und sollst ja nichts hören. Ja? Und wenn du dann einfach diese Technik dann einsetzt und wieder hören kannst, kenne ich das zum Beispiel sogar auch von deinem Opa, dass der das Hörgerät dann immer abgeschaltet hat, weil es ihm zu viel war, weil er das alles gar nicht hören wollte. Ja? Und mit den Hüften habe ich jetzt nicht nur eine, sondern mehrere Klienten auch, die tatsächlich, obwohl sie neue Gelenke haben und rein von der Mechanik wieder laufen können, nicht mehr laufen können, weil sie es nicht wollen, weil sie vorher auch unbeweglich waren. Ja? Jetzt haben sie zwar eigentlich die Möglichkeit, aber sie tun es nicht. Also das finde ich total interessant. Und das ist natürlich bei so einer Organverpflanzung genau das Gleiche. Also wenn das Thema nicht aufgearbeitet ist, was mir am Herzen liegt, was meine Nieren mir sagen wollen oder was auch immer verpflanzt wird, die Lunge, dann glaube ich mal, ist diese Thematik ja auch weiter in diesem Körper und man hat trotzdem diese Aufforderung, sich damit zu beschäftigen. Ja, also das ändert sich für mich damit ja nicht.
Jetzt kommen wir aber zu Menzels Meinung, the next level. Was sagt es denn energetisch über uns aus, dass wir wissenschaftlich in der Lage sind, die Organe in der reinen Mechanik auszutauschen?
Also,
weißt du, was ich meine? Ja, es muss ja auch für denjenigen, der dann die Linse ausgetauscht bekommt, irgendwas zu bedeuten haben, dass er diese Linse ausgetauscht kriegt.
Also ich glaube, das, was ich jetzt gerade so beschrieben habe, ist so der Sinn hinter der ganzen Sache, dass nämlich jemand, der die Linse, bleiben wir mal dabei, die Linse ausgetauscht bekommen hat, genau das erkennt, ja, dass er sagt, okay, ich sehe wieder alles, aber es tut mir nicht gut, ja, oder ich höre wieder alles, aber eigentlich kann ich da gar nichts mit anfangen oder ich will es nicht mehr, ne? Oder eben tatsächlich diese Unbeweglichkeit der Hüfte oder der Kniegelenke, dass man so erkennt, boah, ich bin ganz in Ordnung, ich habe keine Schmerzen mehr, aber ich kann mich nicht bewegen, ja. Also dass man genau diese Bewusstseinsebene auch mal erklimmt und das wäre mir eben auch in Bezug der Organspende jetzt ein ganz, ganz wichtiges Thema und das wird, finde ich, in den ganzen Diskussionen natürlich überhaupt nicht reingebracht oder thematisiert, dass man vielleicht mal, ehe man an Organspende denkt, mal erst an das Thema denkt, was dahinter steht. Also dass man erstmal guckt, warum ist mein Herz defekt, warum habe ich diese und jene Organversagen, ja. Also was gibt's da für Gründe, wo man ja mit Aufstellungsarbeit ganz viel machen könnte, ja. Und für mich ist es nicht immer dieses lange am Leben erhalten, was das Ziel sein kann. Und das ist eben bei uns so, ja, dass wir sagen, oh, möglichst lang und alt werden, ja. Also dass man möglichst lange lebt und möglichst alt wird. Um jeden Preis, ja. Und diesen Sinn hinter unserem Leben oder den Sinn über unserem Leben total aus den Augen verloren hat damit, ja.
Damit machst du dich natürlich aber auch immer sehr angreifbar, nee, nicht angreifbar, aber du bietest eine große Zielscheibe für alle, die sich mal darauf geeinigt haben, dass so die gesellschaftliche Norm und unser ethischer Grundsatz ist, Tod ist schlimm, Leben ist gut. Und
aber hat man sich darauf geeinigt, ja?
Also ich finde schon, ich sehe ja auch, was in den sozialen Medien, was da die Reaktionen sind, wenn du da mal so ein bisschen polarisierende Aussagen triffst, wenn du so sagst, okay, wenn ich eine todbringende Krankheit habe, ist vielleicht der Tod das, was ich jetzt brauche oder was ich annehmen sollte. Passen wir ja schon immer auf, dass du sowas nicht sagst, weil da ist ja der Shitstorm irgendwie vorprogrammiert. Ne? Das finde ich auch faszinierend, dass wir bei bestimmten Dingen einfach uns irgendwie gesellschaftlich auf was geeinigt haben, was geht und was nicht geht. Und bei Organspende ist nun mal genau, was du sagst. Da haben wir uns mal darauf geeinigt, dass es nun mal herzlos ist, ein Organ, was ich nicht mehr brauche, jemandem anderen zu verwehren. Ne? Was willst du denn, was soll mit deinem Herz denn mal passieren oder mit deinen Organen, wenn du tot bist?
Also ich sehe das ja so, wie ich das auch eben beschrieben habe. Wenn sich mein, was ja für mich der wichtigere Teil oder der Schwerpunkt meines Lebens ist ja nicht mein Körper. Mein Körper ist der Ausdruck meines Lebens, aber der ist ja nicht der Sinn meines Lebens. Wenn ich den verlasse oder wenn ich mich mit meinem energetischen Anteil, der ja mein Bewusstsein ausmacht und auch meine Weiterentwicklung trägt und mit sich trägt, wenn der den Körper verlassen hat, lebe ich ja in dieser Ebene weiter. Und mein Körper ist lediglich noch, ja, alte Zellen, die zerfallen. Und so finde ich das auch in Ordnung. Ich finde es in Ordnung, wenn man dann verbrannt wird oder eben aber beerdigt wird. Also, dass das einfach da bleibt, wo es hingehört und nicht weitergegeben wird. Für mich jetzt. Für mich ganz persönlich. Das kann tatsächlich auch nur jeder persönlich entscheiden. Mhm. Man kann nicht sagen, das ist für alle. Ja, so muss das sein. Aber was du eben noch so gesagt hast mit der Gesellschaft, mit diesen kollektiven Vorstellungen dazu, die sind halt extrem angstbesetzt. Ja, also das heißt, was ich ja auch schon oft gesagt habe, wenn wir geboren werden, ist das Einzige, was wir wissen, dass wir sterben. Ja, und wir laufen eigentlich unser Leben lang davor weg, vor diesem Wissen. Ja, wir machen alles Mögliche. Vitaminpräparate, botoxen uns, machen uns, straffen uns und machen Mountainbike-Ausflüge und wandern und besuchen die entferntesten Orte auf der Welt, nur um davor wegzulaufen, dass wir irgendwann mal sterben. Ja, also ich finde, da vieles unserer Wirtschaft gehört ja in diesen Bereich rein, die nur am Laufen ist, wenn wir unseren Tod und unsere Endlichkeit annehmen würden und damit selbstverständlicher umgehen, würde ganz vieles flachfallen. Ja, da würden wir uns viel ruhiger hinsetzen und sagen, oh ja, irgendwie sind wir ja lebenslang auf der Suche nach diesem, ich will nicht sterben. Ja? Und ich glaube, da wäre es auch ein schöner Ansatz, wenn man da offener mit umgehen kann und tatsächlich auch offener drüber sprechen kann. Aber ich glaube, das ist noch ein langer Weg. Also das sehe ich noch nicht so.
Du hast eingangs die Menschen erwähnt, die dich in deinen Seminaren da viel zu fragen. Gehen die raus und füllen eher den Organspendeausweis aus oder schmeißen den weg? Was ist so
das? Die schmeißen den weg. Also das ist natürlich so die Frage, wenn dir das bewusst ist, wie der Mensch für mich aus meiner Sicht so tickt, dann hast du da eine ganz andere Einstellung zu. Ich bewerte das gar nicht. Also das kann man dann tatsächlich, muss man ja für sich selber entscheiden, wie man das gerne machen möchte. Aber wenn du zum Beispiel weißt, dass du ja deinen Körper energetisch durchdringst und du komplett energetisch da drin steckst, dann ist dir auch klar, dass deine Energie dann zerfuddelt. Ja? Also das heißt, dein Organ nimmt ja deine Energie mit und du kannst dich vielleicht selber gar nicht so richtig lösen hier von der Erde, ja? Sondern ein Teil ist ja eben noch in einem anderen Organ irgendwo unterwegs. Ja? Und das gibt dann schon vielen zu denken und dass man vielleicht dann dazu kommt und sagt, nee, ich nehme das Leben mal so an, das ist endlich und das ist ohne irgendjemand das nicht zu gönnen oder so, dass mein Organ da irgendwie mein Eigentum ist oder sowas, sondern tatsächlich zu sagen, ich möchte so eine Einstellung zum Leben haben, die diese Endlichkeit des Körpers und die Unendlichkeit der Seele mit einschließt. Wenn ich so eine Haltung finden kann, glaube ich, erübrigt sich diese Frage der Organspende ganz schnell.
Sind wir wieder bei Menzels Meinung, the next level. Gibt es nicht aber auch vielleicht die Bestimmung unserer Seele oder wie auch immer man es bezeichnen möchte, dass wir uns irgendwann zerfleddern? Also weißt du, wie ich meine? Kann es nicht unser Weg sein, dass wir diese Erfahrung brauchen, unser Herz noch da zu lassen, während der Rest des Körpers schon vermodert?
Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall next level. Genau das ist ja das Thema. Ja, auch das betrifft ja auch solche Themen, wenn ich künstliche Befruchtung zum Beispiel betrachte. Ja? Da könnte man ja auch sagen, was kommen da für Kinder raus? Ja? Also was passiert denn da, wenn diese Seele inkarniert oder was da passiert? Ja? Solche Themenkreise betrifft das ja dann auch. Natürlich ist es so, deine Seele oder dein Bewusstsein muss diese Erfahrung in diesem Leben hier machen. Dafür gehört das auf jeden Fall. Also man kann dir nichts entnehmen, wenn du da nicht mit einverstanden bist. Also das ist schon so deine Einverständnis auf einer seelisch-geistigen Ebene, die du da triffst. Und diese Erfahrung musst du dann hier machen. Und ich glaube, wir müssen auch als Menschheit kollektiv solche Erfahrungen machen. Ja? Also in der Hoffnung, dass man vielleicht auch eine neue Einstellung kriegen oder auch ein neues Bewusstsein oder unser Bewusstsein sich da auf dieser Ebene dann auch weiterentwickeln darf.
Jetzt aber mal, kann man den Umkehrschluss ziehen? Also wenn man nur ein Organ entnommen kriegen kann, wenn man irgendwie auf der seelisch-geistigen Ebene zugestimmt hat. Wenn ich jetzt mein Leben lang mir keine Gedanken drüber gemacht habe und angenommen, wir haben irgendwann die gesetzliche Regelung, dass man standardmäßig Organspender ist und konkret widersprechen muss. Angenommen, ich habe mir nie Gedanken drüber gemacht, hätte aber eher abgelehnt, wenn ich mir Gedanken drüber gemacht hätte. Jetzt sterbe ich und mein Organ wird schnell transportiert. Fällt es dann aus Versehen in eine Pfütze? Oder wie kann ich mir vorstellen, wenn man mir nichts entnehmen kann, ohne dass ich irgendwo zugestimmt habe?
Du hast auf einer höheren seelischen Ebene zugestimmt. Das passiert ja nicht so auf der unbedingt materiellen Ebene, ja? Sondern du entwickelst ja dich deiner Seele nach, so was du dir hier für eine Aufgabe gestellt hast auf einer Bewusstseinsebene oder auf einer Schwingungsebene.
Ja, aber was ist, wenn ich auf der Ebene eben nicht zugestimmt habe und sie machen es trotzdem?
Können sie nicht. Dann fällt sie in die Pfütze.
Ja, das meine ich. Dann fällt sie in die Pfütze. Oh, schon das fünfte Herz heute in der Pfütze.
Ja, oder es wird nicht funktionieren. Ja. Also, oder
dann wird es der andere
die,
nicht annehmen. Oder?
Die sich hinsetzt bei der OP und wo der Operateur dann vor Schreck das Herz fallen lässt oder so, wo es dann nicht mehr funktioniert. Also das wird nicht funktionieren.
Ja. Da spielt ja auch tatsächlich viel rein. Ne? Da gibt es ja viele Schwachpunkte, eben, dass der Körper es auch nicht annimmt vielleicht.
Ja,
oder
genau, kann auch sein. Ja, ne? Das ist ja eben diese Herausforderung. Tatsächlich, da geht es nicht. Weißt du, es geht ja bei Blutspende zum Beispiel, geht
da
das ja easy.
Auch zu, ne? Drauf zu sprechen.
Also da ist
kommen.
Es ja wirklich auch heute schon sehr, sehr einfach, das anzupassen. Ne? Aber das ist genau der gleiche Punkt. Es ist auch eine Transplantation ja im Prinzip. Du übernimmst ja das Blut von jemand anders. Aber es ist halt dadurch, dass sich das sehr, sehr schnell regeneriert und erneuert, hast du einen schnellen Durchlauf und dein Energiefeld ist da verhältnismäßig schnell in diesem Blut wieder drin. Ja? Ja. Also es gibt ja auch Abstoßungen oder was nicht vertragen wird. Aber grundsätzlich hast du das wieder schnell zu deinem eigenen gemacht. Aber ich habe eben auch schon Kunden oder Klienten gehabt, die tatsächlich sehr, sehr frühe Bluttransfusionen hatten, auch als Kind schon, weil irgendwelche schlimmen Krankheiten waren oder sowas. Das macht mit dem Menschen auf jeden Fall was. Ja? Also das ist nicht so ganz einfach. Man muss es wirklich integrieren, man muss es annehmen, man muss es ins eigene Feld wieder aufnehmen. Mhm. Und das ist nicht so ohne. Ne? Also das muss man tatsächlich dann auch gut bearbeiten oder gut begleiten.
Mit diesem ins eigene Feld aufnehmen und Übereinstimmung und sowas. Wie entscheidend ist die Blutgruppe? Also was macht eine Blutgruppe?
Das ist auf jeden Fall dabei entscheidend. Die ist ja schon mal sehr, wenn man die gleiche Blutgruppe hat, ist das ja sehr viel einfacher. Ja, also dann ist das ja schon eine Schwingungsähnlichkeit.
Ist überhaupt nur dann möglich, oder?
Ja, 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 ja. Und von daher ist die Schwingung dann schon dem sehr nah, was du hast. Und dann ist es auch schneller integriert. Sonst
aber kann
halt nicht,
ich
ne?
jetzt über die Straße laufen und daran, wie sympathisch ich jemanden finde oder wie ähnlich ich mich in der Schwingung fühle, erkennen, welche Blutgruppe der hat?
Ich glaube nicht. Du kannst es ja mal probieren. Aber es wäre ja mal witzig.
Ich versuche heute.
Mach doch mal einen neuen Paarship auf. Blutgruppe A, such Blutgruppe A.
Ja, aber dann weiß man es ja. Ich muss ja so erkennen. So aus
du hast garantiert Blutgruppe A. Ja. Kannst ja mal probieren. Nee, ist nicht. Nee, nee. Das hat damit nichts zu tun. Aber interessant wäre das auf jeden Fall mal abzuchecken. Man lernt sich ja nicht kennen und sagt, welche Blutgruppe hast du? Sondern das erfährt man ja meistens sehr spät.
Ich suche ja zum Beispiel, wenn ich jemanden sympathisch finde, dann suche ich ja vielleicht auf so einer Partnerschaftsebene oder so, suche ich da jemanden. Da ist ja irrelevant, welche Blutgruppe der hat. Also unser Blick, vielleicht ist ja auch meine Blutgruppe auch unfassbar unsympathisch für mich. Muss ja auf einer anderen Ebene funktionieren.
Ja, aber du hast ja auch wahrscheinlich noch nie irgendwelche Partner nach ihren Blutgruppen. Das wäre mal interessant, oder?
Ich überlege auch gerade, wie so ein Trennungsschatz. Es liegt nicht an dir. Es liegt an deiner Blutgruppe.
Ich glaube, wir sind jetzt im falschen Thema gelandet.
Wir haben auch ein Problem, dass wir immer so ernste Themen angehen, die dann besonders absurd werden. Und die ganz heiteren Themen ziehen wir immer mit großem Ernst durch. So, jetzt immer wieder ernst. Wo ist für dich der Graubereich zwischen Organ und Blut, wenn ich jetzt an Knochenmark denke?
Es ist immer das Gleiche. Also es ist ja immer so, dass du was aufnimmst, was du erstmal integrieren musst. Mir wäre es wichtig, egal jetzt wie es heißt, ob es Knochenmark ist oder Blut ist oder ob es tatsächlich bei einem Unfall ist es natürlich eine herausragende Situation, ja, wo man heute ja nicht so, ja, das geht ja alles sehr, sehr schnell dann. Man braucht schnell Hilfe, man braucht schnell eine Infusion oder sowas, ja, oder eine Transplantation. Dann geht es mir trotzdem immer darum, den Hintergrund anzugucken, wirklich zu gucken, was will das Leben mir denn jetzt gerade sagen, ja, und was kann ich denn an meinen Organen verstehen, was sind denn da für Themen hinter und wie kann ich damit so umgehen, unter Umständen, dass ich den Tod annehme, aber eben auch unter Umständen eine neue Einstellung zum Leben zu bekommen und vielleicht sogar auch zu heilen, je nachdem. Ja? Mhm. Also diese Variante gäbe es ja auch noch. Ja? Das ist zwar selten in diesen ganz schwersten Erkrankungen, wo tatsächlich solche Transplantationen geplant sind, aber es geht darum, die Hintergründe anzugucken, den Sinn anzugucken, für mich immer
aber
wieder.
Aber beim Hüftbeispiel oder bei den Augenlinsen, ne, kann ich das Thema mit meiner Hüfte so klären, dass dann die Lösung für mich sein kann, tatsächlich die neuen Hüftgelenke anzunehmen?
Meinst du jetzt die
das mit dem Fremdkörper funktionieren?
Auf jeden Fall. Also du kannst es so, dass du es annimmst, würde ich auch immer empfehlen, dass man das tut oder dass man sich zumindest damit beschäftigt. Grundsätzlich ist das in jedem Fall sinnvoll. Ja? Also du kannst natürlich, wenn du da ein Metall eingesetzt hast, wird das nie dein eigener Körper. Es wird immer ein Fremdkörper bleiben. Ja? Es ist ja nie so, dass es wieder dein eigener Körper werden kann. Ne? Aber ich glaube, du kannst trotzdem das Thema dahinter bearbeiten und dann tatsächlich wieder in die Bewegung kommen. Das hatte ich jetzt auch einmal und das fand ich auch sehr interessant, ja? Dass jemand mir erzählt hatte, die Mutter hatte eine OP, beide Hüften nacheinander und konnte rein mechanisch wieder laufen, konnte zu Anfang laufen, ist tatsächlich dann um den großen Häuserblock gelaufen und nach ein paar Wochen konnte sie auf einmal nur noch bis zur Zimmertür ja, und konnte nicht mehr oder so. Ja. Und die Dame hat sich dann als Tochter selber das Thema angeguckt, hat dann auch mit der Mutter dazu gearbeitet, wir haben auch eine Aufstellung dazu gemacht und einfach geguckt, warum war diese Beweglichkeit nicht mehr da, was war, Mutter hat nie ihr Leben gelebt oder was da alles dann so reinkommt. Ja. Und die erzählte mir dann jetzt, die Tochter vor kurzem, dass Mutter wieder läuft und das macht ihr total Freude, ja, dass sie sieht, das Thema war bearbeitet und ist richtig gut und jetzt läuft die wieder und hat auch wieder Lust zu laufen und kommt in die Bewegung und hat so ihre Sachen angeschaut. Sowas wäre schön dann. Ja. Und so ist das mit dem Sehen natürlich auch. Ja. Also was wollte ich nicht sehen? Man sollte mal hingucken in dem Sinne, was will ich nicht sehen, um diese vielleicht implantierten Linsen oder die angenommenen Linsen dann, die mir das Sehen auch wieder ermöglichen, tatsächlich auch vom Thema her zu bearbeiten, damit nicht irgendwie es nochmal auch schief läuft dann, sondern man tatsächlich diese Sehkraft weiter halten kann und sagen kann, okay, das wollte ich nicht sehen, beschäftige ich mich mal mit. Mhm. Ja. Und dann ist das ja toll, wenn man das macht.
Apropos Mutter kann wieder laufen. Wie ist das mit deinen nahen Angehörigen? Ich frage für einen Freund. Nein, aber wie gehen wir damit um, wenn du tatsächlich mal in eine Situation kommst, wo dann sich die Frage gestellt wird, okay, sie bräuchte jetzt, eine neue Niere und noch 8 Liter Blut. Wie haben wir zu entscheiden, wenn du es nicht kannst?
Das ist natürlich immer die Herausforderung, glaube ich, oder? Das ist sogar bei jedem die Herausforderung.
Und mit dieser Aufgabe lasse ich euch alleine.
Nee, das ist natürlich so, dass man das vereinbaren sollte oder dass wir schon wissen sollten, wie diese Vereinbarung dann auch funktioniert, wenn es zu diesem Fall käme oder wenn es zu diesem Fall kommt. Aber ich würde zum Beispiel für mich gerne ausschließen, dass ich allzu viele Behandlungen kriege und eine Transplantation sowieso nicht. Ja? Mhm. Also wenn das irgendwie möglich ist, würde ich mir meine Themen schon so anschauen. Und ich weiß, dass das Leben in der diese materielle Ebene endlich ist. Und ich weiß durchaus, dass das auch gar nicht so negativ ist, dass man die verlässt, diese materielle Ebene, sondern dass es da durchaus auch andere Ebenen sind, die ja, das kann man immer schwer beschreiben, die natürlich jetzt nicht so, wie wir uns das vorstellen, Freude machen, sondern den Sinn auch erfüllen. Und so sehe ich das schon für mich auch. Aber wie wir das vereinbaren, das heißt, wir müssen gute Verträge schließen, dass jeder, der mit mir da umgeht oder so, weiß, was zu tun ist oder eben aber nicht zu tun ist.
Wenn es zum Thema führen sollte bei uns, dann wird das Leben schon eine Fußnote noch finden im Vertrag, oder? Also wahrscheinlich haben wir dann alles abgeklärt und Blut und Organe und alles und dann kommt irgendwie, ja, sollen wir ihre Mutter aber, mit der Magensonde ernähren und wir gucken im Vertrag und denken, Mist, dieser eine Punkt, den haben wir nicht geklärt.
Gut, aber ich möchte natürlich grundsätzlich gar nicht die Versorgung haben. Ja. Ne? So, aber von daher ist dann auch die Magensonde da drin.
Das war das einfachste Beispiel, was mir gerade eingefallen ist. Und, also, ich kann mutmaßen, dass sie meine Organe gar nicht haben wollen.
Das könnten wir auch denken, ja.
Sie wollen schon mein Knochenmark nicht. Ich habe mich so ganz heroisch als Knochenmarkspender registrieren lassen. Dann kriegst du so 6 Wochen später einen Brief. Und da stand dann so sinngemäß, ich weiß nicht, ob es exakte Wortlaut ist, hallo Janika, danke, aber du bist zu dick. Also dann wundert mich gar nicht mehr, dass ihr zu wenig Spender habt, wenn ihr meins nicht wollt. Ja. Genau, also von daher. Aber ich finde, dann können wir doch in der schon wieder zu heiteren Stimmung diesen Podcast beenden. Und ich finde, wir sind ja zumindest uns mit den Politikern in einer Sache einig, dass man sagen kann, fällt eine Entscheidung und fällt die sehr bewusst.
Und vor allen Dingen, was mir da wichtig ist, auch wenn wir in eine heitere Stimmung kommen, ist mir dieses Thema sehr ernst. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da den Ernst der Situation unterschätze, sondern ich glaube, dass das tatsächlich, wenn jemand eine Schwersterkrankung hat, ein Strohhalm ist, an dem man sich hält und mit dem man auf jeden Fall sich beschäftigen sollte und intensiv auch beschäftigen sollte. Aber ich finde diesen Themenbereich der Spiritualität oder der Beschäftigung, was bedeutet Seele und Leben und Bewusstsein, der gehört eben einfach auch in diese Beschäftigung mit rein. Und ich glaube, der wird einfach immer ein bisschen zu wenig gesehen. So, dass man, wenn man in so eine schwerstkranke Situation kommt, tatsächlich nur noch den Körper sieht und nur noch das Erhalten des Lebens und nur noch die vermeintliche Rettung auf dieser Ebene und diese ganzen anderen Sachen überhaupt keine Rolle mehr spielen. Mhm. Und das, fände ich, könnte sich so ein bisschen verschieben in unserer Wahrnehmung. Mhm. Also sonst nichts. Ich habe da schon einen riesen Respekt vor und ich möchte auch nie in diese Situation kommen. Das ist auch klar. Viele sagen ja auch, dass es so ist, wenn man selber schon nicht Organ spendet, ändert sich das garantiert dann, wenn man selber ein Organ braucht. Ja? Also, ja, dass man vorher der absolute Vermeider ist und dann, wenn man, ja, sagt, jetzt brauchst du aber selber eine Niere, dann sagt, ja, jetzt aber, jetzt hätte ich aber gerne ein paar Spender. Ja? Solche Themen mal mehr aus der Ethik und aus der spirituellen Sicht zu betrachten, finde ich einfach sehr, sehr wichtig, um selbst dazu ein Bild zu kommen. Dieses Entmündigen über das Gesetz, was da ja als Idee galt, dass tatsächlich erstmal jeder Einspruch erheben muss, wenn er nicht Organspender sein will. Das finde ich ganz, ganz schwierig. Aber so läuft das Bewusstsein. Also manchmal machen solche Entscheide einen auch wach. Ja? Mhm. Dass man merkt, huch, so wollte ich das aber nicht. Ist wie mit dem Impfen auch, dass man ja erstmal solche Sachen im Bewusstsein erleben muss, um viele Leute wach zu kriegen. Ja? Mhm. Also dass man erstmal merkt, jetzt muss ich aber mal drüber nachdenken, wie will ich denn das? Ja? Und dafür sind solche Entscheide natürlich auch gut für eine Entwicklung.
Sonst würden wir jetzt auch nicht drüber sprechen.
Genau.
Mhm. Ja. Alles klar, ich werde mir auf jeden Fall Gedanken machen. Ich habe es nämlich bisher definitiv zu wenig getan und freue mich, wenn ihr zur nächsten Folge wieder reinhört. Danke, Stefanie.
Danke, Janika.